Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Carla Busch zum Thema Tuberkulose. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute begrüßen wir zum ersten Mal Carla Busch. Carla, du bist Pneumologin. Erstmal in erster Linie wirst dich auch sicherlich gleich selber noch kurz vorstellen. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht heute. Ja, es geht um eine Infektionserkrankung, die Tuberkulose. Sicherlich in erster Linie eine Lungenerkrankung. Wollen wir einmal einsteigen, euch einen Überblick bieten, warum es durchaus Sinn macht, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen. Aber Carla, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Dr. Carla Busch. Ich bin von Haus aus Fachärztin für Pneumologie, Infektiologie, bin auch Krankenhaushygienikerin und arbeite als Oberärztin an den Vidia-Kliniken in Karlsruhe in der Abteilung für Pneumologie, Infektiologie und Schlafmedizin.
Das heißt, du bist ja prädestiniert dafür, über dieses Thema zu sprechen, denke ich.
Genau, also mit meinen ganzen Fachrichtungen. Ich weiß nicht, was zuerst da war, die Fachrichtung oder das Interesse an den Mykobakterien. Das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, genau.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt an Tuberkulose denke, dann denke ich auch an eine WHO-Kampagne, die eigentlich ja das Ziel hatte, die WHO, die Tuberkulose ja auszurotten, zu besiegen sozusagen, sicherlich noch im Laufe dieses Jahrhunderts. Deshalb vielleicht mal so ein bisschen die provokante Frage an dich zum Einstieg, warum lohnt es sich überhaupt noch, sich mit der TBC auseinanderzusetzen? Wie sind so die epidemiologischen Daten hier in Deutschland, in der Welt? Was denkst du dazu?
Genau, also gut, dass die WHO-Kampagne angesprochen worden ist. Die hatte eigentlich bis 2035 das Ziel, die Tuberkulose zu eliminieren. Weltweit ist allerdings die Tuberkulose noch immer die häufigste zu Tode führende Infektionskrankheit. War nur ganz kurze Zeit durch den Peak von Corona überholt, ist aber jetzt wieder, wie gesagt, die häufigste zu Tode führende Infektionskrankheit. In Deutschland allerdings, muss man sagen, sind wir ein Niedriginzidenzland. Und das birgt aber auch die Gefahr, dass wir uns gar nicht mehr so gut mit der Tuberkulose, mit der Diagnostik und der Therapie beschäftigen oder nicht mehr so viel darüber wissen. Genau.
Du hast ja schon gesagt, also in Deutschland sind die Zahlen niedrig oder vielleicht auch niedrig stabil oder vielleicht auch sogar leicht rückläufig. In welchen Teilen der Welt sieht das anders aus? Ist das in Asien anders, in Schwarzafrika?
Genau, insgesamt muss man sagen, im Jahr 2022 und im Jahr 2023 gab es eigentlich einen historischen Peak an Neuinfektionen an Tuberkulose. Die sind aber vor allen Dingen in den Regionen so Südostasien, mit so 45% der Inzidenzen Afrika, aber auch Osteuropa vertreten. Insgesamt gibt es jährlich ungefähr 10,6 Millionen neue Tuberkulosefälle. Also die Inzidenz ist sehr hoch. 1,6 Millionen Todesfälle ungefähr. In Deutschland muss man sagen, lässt die Inzidenz eigentlich seit Jahren nimmt die weiter ab. Mhm. Und wenn wir nur Deutschland als Insel sehen würden, unabhängig von jedem anderen Staat außenrum, würden wir das Ziel der WHO wahrscheinlich sogar erreichen können mit unseren absteigenden, abfallenden Zahlen. Aber wir sind halt keine Insel und wir haben Migration, wir haben Zuwanderung, wir bewegen uns global. Deshalb kann es niemals einzeln gesehen werden.
Mhm. Diese 10 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr bezieht sich jetzt auf die ganze Welt, nehme ich
an. Das ist weltweit, genau.
Genau. Und du hast jetzt das Thema Migration schon angesprochen. Wir sind jetzt ja auch gerade im Zuge des Ukraine-Konflikts zum Beispiel viele Menschen aus Osteuropa nach Deutschland gekommen. Macht sich das irgendwie an den statistischen Zahlen jetzt auch für Deutschland konkret bemerkbar oder ist das ein Effekt, der eher schwach ist?
Also es ist insgesamt ein eher schwacher Effekt, Allerdings muss man sagen, wir hatten einen kleinen Peak in den Inzidenzen so um 2015 herum, eben mit der Migration aus Syrien. Mhm. Und jetzt sehen wir so ein bisschen nochmal einen Anstieg der Neuinfektionszahlen so im Jahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung.
Okay. Gibt es denn jetzt unabhängig von der Herkunft eines Menschen weitere so Risikofaktoren? Gibt es bestimmte Patientengruppen, die noch besonders gefährdet sind?
Genau, also wir haben einmal, wie du schon gesagt hast, die Menschen, die im Ausland geboren sind und die aus Hochinzidenzländern zu uns kommen. Hochinzidenzländer wären halt zum Beispiel Indien, Indonesien, aber auch die Philippinen mit der größten Neuinzidenz oder der höchsten Neuinzidenz. Dann natürlich Immunsupprimierte, hier vor allen Dingen HIV-Infizierte. Gerade auch mit dem Ukraine-Konflikt sehen wir halt ganz viele, die HIV- und Tuberkulose-Koinfektionen mitbringen. Und ansonsten halt dann viele Kontaktpersonen, die in Flüchtlingslagern auf engem Raum oder auf Flüchtlingsbotenschiffen eben zusammen unter schlechten Bedingungen zusammenleben.
Also wir haben so ein bisschen jetzt über diese Rahmendaten gesprochen und du hast ja auch schon gesagt, es ist eine Infektionserkrankung und ich glaube, ich nehme jetzt auch nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es ist eine bakterielle Infektionserkrankung, also keine virale. Und der Erreger ist ja ein Mykobakterium. Vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, was sind denn eigentlich Mykobakterien? Wie unterscheiden sich vielleicht von anderen Bakterienspezies? Was könnte man dazu so berichten? Was ist wichtig?
Genau, also die Mykobakterien sind relativ kleine Bakterien. Die sind langsam wachsend. Die haben ungefähr eine Teilungsrate von einem Tag. Wenn man das jetzt mit sowas mit einem Erreger wie E. coli vergleicht, der eine Teilungsrate von 20 Minuten hat, sieht man auch schon, wo da die Problematik vielleicht auch in der Diagnostik liegt. Und es ist eine Infektionserkrankung oder es ist ein Erreger, die halt eine schleichende Infektion oder eine schleichende Erkrankung machen. Die sind sehr gemütlich, die halten es lange auch unter schlechten Bedingungen gut aus, können da gut überleben. Es gibt ja nicht nur Mycobacterium tuberculosis, das ist ja nur ein Vertreter der Mycobakterien, so eine große Gruppe der atypischen Mycobakterien. Insgesamt kann man zu denen aber sagen, sie sind sehr genügsame, sehr gemütliche Keime, die eine langsame Teilung vollziehen.
Also anspruchslos sozusagen.
Anspruchslos.
Wie bei jeder Infektionserkrankung gibt es natürlich irgendwie bestimmte diagnostische Tools neben bestimmten klinischen Symptomen, sodass man überhaupt den Gedanken fassen muss als Arzt, es könnte sich um eine TBC handeln. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Klinik an. Was wären denn so typische klinische Symptome, mit denen sich jemand vorstellt, der vielleicht an Tuberkulose erkrankt ist? Sind da bestimmte Organe häufiger betroffen als andere? Und wenn du den Verdacht hättest, gleich die Anschlussfrage, wie würdest du dann diagnostisch vorgehen?
Ja, genau. Also es ist eigentlich so, dass die Symptome relativ unspezifisch sind. Und das ist eigentlich auch schon das Hauptmerkmal. Das ist von allem ein bisschen was. Also es ist, die Patienten können natürlich bei einer Lungentuberkulose, die es zu 70-80% betrifft, ist eben die Lunge, weil wir die Erreger aerogen inhalieren. Deshalb bleiben die meistens erstmal in der Lunge hängen und erzeugen da die Lungentuberkulose. Die ist dann assoziiert mit Husten, kann teilweise auch mit blutigem Auswurf einhergehen, was man so typisch aus irgendwie alten Filmen oder sowas kennt. Mhm. Die Tuberkulose wird ja auch Schwindsucht genannt oder wurde Schwindsucht genannt, der alte Begriff. Das nicht umsonst, weil die Patienten nehmen an Gewicht ab, ungewollt. Es kann auch die B-Symptomatik hinzukommen mit Nachtschweiß und Fieber. Aber es ist alles nicht so richtig durchschlagend. Für mich ist bezeichnend eigentlich, dass alles so ein bisschen da ist, aber nichts so richtig. Und da muss man dann eigentlich vor allen Dingen in Deutschland dran denken, dass es sich auch um die Tuberkulose handeln könnte.
Könnte jetzt aber rein von der klinischen Symptomatik eigentlich auch ein Malignom sein, ne?
Also genau. Also das ist meistens gar nicht so einfach voneinander zu unterscheiden. Deshalb sollte es einfach in die differenzialdiagnostischen Überlegungen einbezogen werden, wenn jemand längere Zeit einen unklaren, persistierenden Husten hat, der auf nichts irgendwie anspricht und nicht weggeht. Dann sollte es einfach eine von vielen differenzialdiagnostischen Überlegungen sein. Mhm. Und genauso gibt es natürlich auch extrapulmonale Tuberkulosen, zum Beispiel die Lymphknotentuberkulose. Also bei Lymphknotenschwellung kann es natürlich ein Lymphom sein, es könnte aber auch, und vor allen Dingen, wenn die Patienten aus dem Ausland kommen, eben aus Hochinzidenzländern für Tuberkulose, dann muss man bei einer Lymphknotenschwellung eben diese Überlegung schon auch mal in seine Differentialdiagnosen mit einbeziehen.
Mhm. Also extrapulmonale Primärmanifestation ist aber die Ausnahme, nicht die Regel.
Das ist eher die seltene. Also wie gesagt, zu 70% ist es eigentlich, 70-80% ist es eigentlich die Lungentuberkulose. Aber es gibt eben gerade auch bei immunsupprimierten Patienten gibt es häufiger extrapulmonale Tuberkulosen, wie eine beim Pleuraerguss eine Pleuritis-Tuberkulose, Lymphknotentuberkulosen. Und prinzipiell kann die Tuberkulose jedes Organ befallen. Es können auch abdominelle oder urogenitale Tuberkulosen auftreten, je nachdem, wo sich dieser Erreger gerade absiedelt oder hängen bleibt, sozusagen im Körper.
Okay. Und wenn du jetzt den klinischen Verdacht hast, also jetzt anhand deiner Symptomatik und du gehst mal davon aus, es ist auch eine primär pulmonale Manifestation. Wie sehen jetzt so die ersten diagnostischen Schritte aus? Also würdest du erstmal einfach was Radiologisches machen oder gleich bestimmte Laboruntersuchungen oder mikrobiologische Untersuchungen oder alles parallel?
Genau, also die Diagnostik setzt sich eigentlich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, weil man nie nur einen einzelnen Parameter eigentlich nehmen kann, um eine Tuberkulose zu diagnostizieren.
Wenn wir jetzt nochmal im Feld der Diagnostik bleiben, gibt es ja verschiedene Testverfahren, ein bisschen was hast du schon angerissen. Was man vielleicht aus der klinischen Versorgung kennt, wie gesagt, sind so Begriffe wie Quantiferon-Test auch. Da wären so meine Fragen, ist das jetzt ein Markenname oder ist das tatsächlich eine Methode? Wenn es eine Methode ist, welche Methode verbirgt sich dahinter? Wozu kann man diese Methode nutzen? Wie ordnest du das ein?
Genau, also der Quantiferon-Test ist ein Test aus dem großen Spektrum des ICRA-Tests. Also ICRA steht für Interferon Gamma Release Assay und zeigt einfach an, dass im Körper die C-Zellen stimulierbar sind auf ein Protein des Mycobacterium Tuberculosis. Und wenn der Körper dann quasi nochmal in Kontakt kommt oder Blut in Kontakt kommt, können die T-Zellen Interferon Gamma ausschütten. Das ist auf keinen Fall ein Test, um eine Tuberkulose zu diagnostizieren und auch eigentlich nicht, um sie auszuschließen, weil sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität nicht super gut sind. Die liegen so um die 80%, muss man sagen. Und der Quantiferon-Test, der angesprochen ist, eben ja einer der Tests, die auf diesem Verfahren beruhen. Ein anderer wäre zum Beispiel der TB-ELISpot.
Mhm. Wie laufen solche Tests ab?
Genau, also man entnimmt dem Patienten Blut im Quantiferon-Test in verschiedene Röhrchen mit unterschiedlichen Farben, die auch in einer bestimmten Reihenfolge abgenommen werden müssen. Und die werden dann eben ins Labor geschickt. Da werden die Lymphozyten sowohl einer Positiv- als auch einer Negativkontrolle unterzogen. Also man guckt, ob die Lymphozyten insgesamt überhaupt stimulierbar sind. Und dann wird ein Antigen, ein Protein sozusagen des Mycobacterium Tuberculosis hinzugefügt. Und wenn dann die T-Lymphozyten Interferon Gamma produzieren, deutet das darauf hin oder kann man damit diagnostizieren, dass die T-Zellen schon mal Kontakt zu Mycobacterium Tuberculosis hatten. Mhm. Der Vorteil, man kennt vielleicht auch noch den Tuberkulin-Hauttest von früher, den macht man noch manchmal bei Kindern, bei Erwachsenen kenne ich den so eigentlich gar nicht mehr. der ist sehr untersucherabhängig und der kann auch nicht zwischen einer stattgehabten Impfung und einer Infektion unterscheiden, wohingegen eben diese ICRA-Tests nicht auf die Impfung ansprechen, sondern nur auf den wirklichen Kontakt mit Mycobacterium tuberculosis im Körper.
Genau, zum Thema Impfung sprechen wir später nochmal kurz im Podcast. Und würde dieser Test auch positiv werden, wenn ich mich mit anderen Mycobakterien auseinandergesetzt hätte? Wir haben ja schon gehört, es gibt auch atypische Mycobakterien, oder ist es wirklich ein Test, der beim Mycobacterium tuberculosis dann positiv wäre?
Ja, wie schon gesagt, es ist zwar ein relativ spezifischer Test auf Mycobacterium tuberculosis, allerdings nicht ausschließlich. Es gibt schon auch Kreuzreaktionen zu Mycobacterium bovis zum Beispiel oder Mycobacterium marinum. Das kann man nicht vollständig ausschließen. Und die Erkrankung zu diagnostizieren ist dann nochmal, da haben wir nochmal andere Tools, eben auch einerseits das Röntgenbild. Da wären jetzt typische Manifestationen, dass die Mycobakterien gern in den Oberfeldern Infiltrate bis auch Kavernen ausbilden. Oder auch eben dann, die können aber auch ganz unspezifische Bilder machen, gerade auch bei Kindern oder auch stark immunsupprimierten, muss nicht nur das Oberfeld betroffen sein, es müssen auch nicht unbedingt Kavernen vorhanden sein oder zu sehen sein. Und auf der anderen Seite, wenn die Patienten husten und Auswurf haben, würde man auch natürlich auch versuchen, eine gezielte Erregerdiagnostik anzustreben, in dem Fall jetzt ein Sputum-Diagnostik zu machen, auch an mehreren Tagen hintereinander. Also man sagt eigentlich so Morgensputum an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und das kann man dann mikroskopisch untersuchen mittels PCR und auch kulturell.
Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, dieser IGRA-Test ist ja vielleicht so eine Art Screening-Verfahren, so ein Einstiegstest. Und der Quantiferon-Test ist im Prinzip eine Form dieser Methode. Ist das ein Markenname?
Genau, das ist eigentlich ein Markenname. Also IGRA, das ist eigentlich der Überbegriff für diese Testform. Wie gesagt, das ist Interferon-Gamma-Release-Assay. Und sowohl der Quantiferon-Test als auch der TB-ELISpot sind einfach zwei verschiedene, ja, wie Markennamen.
Okay. Genau. Und du hast schon angedeutet, es gibt mehr positive Befunde als tatsächlich Erkrankte im Rahmen dieses Testverfahrens. Und dann gibt es weitere Methoden, wie halt irgendwie radiologische Untersuchungen, Röntgenbild, vielleicht auch CT und halt die Mikrobiologie. Hast du gesagt, man kann das mikroskopieren, da sieht man tatsächlich diese Stäbchen.
Genau, es ist eine bestimmte Färbungsmethode, die da verwendet wird. Die beruht aus einer Fluoreszenzmarkierung und da stellen sich diese säurefesten Stäbchen eben rötlich dar und das sieht man dann unter dem Mikroskop. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, da gibt uns das Labor dann auch immer Angaben, ob das reichlich säurefeste Stäbchen oder nur spärlich säurefeste Stäbchen sind. Also da hat man so ein bisschen einen Eindruck darüber, wie infektiös der Patient sein kann.
Und sind die kulturell gut anzüchtbar oder ist das schwierig?
Also man musste schon beim Labor dann, wenn man den Verdacht hat, speziell angeben, dass die auf Mycobakterien untersuchen sollen, weil die brauchen spezielle Nährmedien und die brauchen ja auch eine lange Zeit, weil sie eben so eine langsame Teilungsrate haben, die müssen lange Zeit angezüchtet werden. Sonst findet man die nie. Also sonst kriegt man nie ein positives Ergebnis daraus.
Und lange Zeit meint in dem Fall länger als 7 Tage, oder?
Genau, also im Normalfall werden die 8 Wochen lang angezüchtet. Wenn jetzt jemand positiv ist, muss man sagen, im Normalfall kriegen wir zwischen 2 und 4 Wochen dann das Ergebnis, dass auf den Platten kulturell Wachstum von Mycobacterium tuberculosis ist. Aber sicherheitshalber wird es mindestens eigentlich 8 Wochen, in speziellen Fällen auch mal 12 Wochen lang diese Kulturplatten bebrütet.
Okay. Von den 3 genannten Verfahren, also Mikroskopie, Kultur und PCR, sind die gleichwertig zu sehen oder gibt es da irgendwie ein abgestuftes Verfahren oder macht man eh alles parallel?
Genau, also man sollte es parallel untersuchen lassen, aber sie sind nicht ganz gleichwertig. Wie gesagt, die Mikroskopie ist erstens untersucherabhängig, dann zweitens davon abhängig, wie hoch die Anzahl der Mykobakterien ist in dem zu untersuchenden Material. Also wenn jetzt nur wenig Mykobakterien im Sputum sind, kann es auch mal einen falsch negativen Befund geben. Die PCR ist da schon deutlich sensitiver und kann uns auch Ausdruck darüber geben, ob es wirklich sich um Mycobacterium Tuberculosis handelt. Mhm. Weil man kann in der Mikroskopie sieht man erstmal nur säurefeste Stäbchen, da weiß man noch nicht, um welche Art der säurefesten Stäbchen oder um welche Art der Mycobakterien es sich handelt. Mhm. Da ist die PCR deutlich sensitiver und gibt uns eben eine Aussage darüber, mit welchem Erreger wir es jetzt gerade zu tun haben. Mhm. Und der Goldstandard ist aber immer noch die Kultur, die aber leider den Nachteil hat, dass sie eben so lange dauert. Und so lange wollen wir halt oft nicht warten, um mit unserer Therapie zu beginnen. Aber mit der Kultur können wir erstens sehen, ob es sich um vermehrungsfähige Mykobakterien handelt und zweitens auch immer noch eine Resistenzbestimmung durchführen.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal an die extrapulmonalen Formen denken, sowas wie Lymphknoten-Tuberkulose, hilft einem dann im Zweifel auch eine Biopsie, dass man einfach so einen Lymphknoten entnimmt?
Genau, also gerne komplett entnehmen. Mhm. Das Problem ist nämlich bei nur einer Punktion eines Lymphknotens, gerade bei der Tuberkulose, die fisteln nachher sehr, sehr gerne, machen unschöne Narben dadurch und auch, muss man sagen, die Fistelflüssigkeit kann prinzipiell auch ansteckend sein, ist sehr geringe Ansteckungsfähigkeit, weil man muss Mykobakterien aerolisieren und einatmen, um wirklich damit eine Infektion daraus hervorgeht. Aber prinzipiell kann diese Fistelflüssigkeit infektiös sein und möchte man eben nicht. Also man möchte keine unschönen Narben und dann eine Fistelung will keiner haben. Deshalb dann gerne einen Lymphknoten komplett entnehmen. Mhm. Und was da vor allen Dingen wichtig zu beachten ist, und wir immer wieder auch unseren Kollegen sagen, die diese Knoten für uns entnehmen, dass sie bitte in Kochsalzlösung oder nativ einschicken und bitte nicht in Formalin, wie sonst zur Pathologie geschickt wird. Denn wir können diese Mykobakterien sonst nicht mehr anzüchten aus dem Material. Man kann ab und zu noch eine PCR daraus machen. Und auch mit der PCR geht für die Hauptmedikamente kann man eine Resistenzbestimmung durchführen lassen. Aber wir sehen eben nicht mehr, ob da wirklich Wachstum von Mycobacterium Tuberculosis ist. Das können wir im Formalin nicht mehr nachweisen. Die wachsen dann nicht mehr.
Okay, und die Diagnose wird gestellt, wie gesagt, wenn ich einen klinischen Verdacht habe und irgendwie einen mikrobiologischen Erregernachweis erbringen kann.
Genau, also es sind mehrere Puzzlesteinchen, die eigentlich zu der Diagnose führen.
Okay. Ein anderer Begriff, den man häufiger liest oder vielleicht auch mal hört, ist der Begriff der latenten Tuberkulose. Wie ordnest du das ein? Wo ist so der Unterschied zwischen wirklich einer manifesten Erkrankung und einer latenten Tuberkulose? Hat dieser Begriff oder diese Diagnose einer latenten Tuberkulose auch irgendwelche therapeutischen Implikationen? Was sagst du dazu?
Genau, also man muss dringend unterscheiden zwischen einer latenten Tuberkulose und einer manifesten Erkrankung. Das sind quasi zwei unterschiedliche Dinge. Die latente Tuberkulose zeigt an, dass es eine Infektion mit Mycobacterium Tuberculosis im Körper gibt, wo der Körper aber die Mycobakterien eigentlich noch ganz gut in Schach halten kann. Eine Erkrankung entsteht durch das Ungleichgewicht im Körper, wenn die Mycobakterien vom Immunsystem nicht mehr kontrolliert werden können und dann wirklich eine Erkrankung hervorgerufen wird. Und die latente Tuberkulose-Infektion oder auch LTBI genannt, die führt allerdings nur in 10% aller Fälle zu einer wirklichen Erkrankung an Tuberkulose. Mhm. Man kann mit einer präventiven Therapie dieses Risiko noch weiter senken, indem man zum Beispiel ein oder zwei Medikamente der eigentlichen Therapie einer Tuberkuloseerkrankung verabreicht über eine deutlich kürzere Zeit, zum Beispiel Rifampicin für 4 Monate oder Rifampicin und Isoniazid in Kombination für 3 Monate und kann dann das Erkrankungsrisiko oder die Erkrankungswahrscheinlichkeit in dem Lebensverlauf noch weiter von den 10% noch weiter senken.
Mhm. Damit würden wir jetzt ja langsam weiter voranschreiten und uns quasi der Therapie zuwenden. Egal ob jetzt bei einer latenten Infektion, aber wirklich bei einer manifesten Erkrankung. Es klang gerade schon durch, du sprachst von Medikamenten, das heißt, es ist wahrscheinlich keine Monotherapie. Welche Kombinationen werden da so eingesetzt? Welche Präparate sind das überhaupt? Wie werden die verabreicht als Tablette, als Infusion, als Spritze?
Genau, also da unterscheiden wir eben, ob wir eine Erkrankung, eine Tuberkulose-Erkrankung therapieren. Mhm. Dann brauchen wir nämlich 4 verschiedene Medikamente, die in hohen Dosen gegeben werden. Das ist eine Vierfachtherapie von Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol. Mhm. In gewichtsadaptierter Dosierung, das berechnen wir dann immer je nach Körpergewicht. Und die ist in Vierfachtherapie auf jeden Fall über 2 Monate zu verabreichen. Und dann nach 2 Monaten kann man auf eine Zweifachtherapie mit Isoniazid und Rifampicin reduzieren und diese Erhaltungstherapie dann noch für 4 Monate fortsetzen. Also man sieht schon, die Patienten nehmen viele, viele Medikamente über einen relativ langen Zeitraum von mindestens 6 Monaten ein.
Mhm. Wenn das so eine lang ausgerichtete Therapie ist, dann ist das wahrscheinlich eine orale Therapie, ne?
Das ist oral. Es gibt auch, wenn die Patienten jetzt die Medikamente nicht oral zu sich nehmen können, gibt es die auch teilweise IV oder man kann die auch über Magensonden geben. Aber im Normalfall ist es eine orale Therapie, die aber auch eben ihre Nebenwirkungen mit sich bringt und die eben erstmal über 6 Monate hinweg durchgehalten werden muss. Und das ist auch eigentlich unser größtes Problem, dass es viele Therapieabbrüche gibt, vor allen Dingen auch eben in Ländern, wo die Patienten nicht so einen guten Zugang zur medizinischen Versorgung haben.
Mhm. Welche Nebenwirkungen sind das, die da so auftreten können?
Also 3 dieser Medikamente haben schon mal eine große Hepatotoxizität, also Isoniazid, Rifampicin und Pyrazinamid können alle die Leberwerte erhöhen und auch damit eben Ikterus, Übelkeit, Erbrechen mit sich bringen. Das ist eigentlich so das Häufigste. Manche Patienten, gerade auch durchs Isoniazid, bekommen Hautprobleme. Es kann sich nochmal neu eine Akne bilden. Gerade im Dekolleté- und Rückenbereich, Juckreiz. Beim Rifampicin sagen wir immer dazu, dass es den Urin und alle Körperflüssigkeiten orange-rot verfärben kann. Mhm. Das ist zwar eine harmlose Nebeneffekt, der uns auch zeigt, dass die Medikamente verstoffwechselt werden, aber das erkennen die Patienten eigentlich meistens als erstes und haben dann ein bisschen Angst, wenn man erstmal orangenen Urin bei sich sieht. Deshalb kann man die Patienten da am Anfang auch beruhigen und gleich sagen, es wird sich alles orange färben, bis hin zu Tränenflüssigkeiten. Kontaktlinsenträger müssen da aufpassen, weil sich teilweise die weichen Kontaktlinsen orange verfärben können.
Okay.
Genau. Beim Ethambutol muss man ein bisschen auf die Augen aufpassen. Ist zwar selten, aber da kann es bis zu irreversible Sehstörungen geben.
Ja. Gibt es möglicherweise Begleitmedikamente, um diese Nebenwirkungen abzufangen? Oder empfehlt ihr den Leuten immer noch was dazu zu nehmen?
Eigentlich so ein bisschen symptomorientiert, muss man sagen. Die Medikamente wirken halt am besten, wenn man sie auf nüchternen Magen morgens gleich so ungefähr 30 Minuten vor dem Frühstück einnimmt. Mhm. Wenn es da eben zu Übelkeit oder Unverträglichkeit gastrointestinaler Art kommt, empfehlen wir dann oft noch die Medikamente mit ein bisschen einem kleinen Frühstück, trockenem Brot oder sowas zu sich zu nehmen. Das verbessert es schon meistens deutlich. Und ansonsten ist es wirklich bei diesen Nebenwirkungen symptomorientiert. Außer Bei Ethambutol, wenn es da eben zu einer Optikusneuritis kommt, muss man das Medikament sofort absetzen. Und man muss auch regelmäßig Leberwertkontrollen durchführen bei den Medikamenten. Wie gesagt, 3 der Medikamente haben eine hohe Hepatotoxizität. Und wenn da die Leberwerte über das 5-fache der Norm ansteigen, muss man die Medikamente auch wieder pausieren und langsam neu einschleichend beginnen.
Du hast schon angerissen, es kann auch selten mal neurologische Komplikationen geben. Du hast jetzt die Optikusneuritis genannt. Gibt es so eine Verhütung einer peripheren Neurotoxizität noch, ja, wie gesagt, Vitaminsupplementationen, die man da einsetzen würde?
Ja, exakt. Also beim Isoniazid, das kann auch periphere Polyneuropathien machen. Und da geben wir eigentlich regelhaft das Kombinationspräparat mit dem Vitamin B6 zusammen.
Ja, schon eingebongt heißt das.
Ja.
Okay. Ja, du hast gesagt, es ist eine Langzeittherapie. Es ist eigentlich so eine Polypharmazie oder eine Kombinationstherapie. Und nach einer gewissen Zeit gibt es aber eine Deeskalation von 4-2 Präparate. Nimmt man dann in der Deeskalation immer die gleichen Präparate oder wonach richtet sich das? Hat das was mit Resistenzen zu tun? Wie geht ihr da vor oder gibt es überhaupt ein strukturiertes Vorgehen?
Genau, also es gibt eigentlich da eine sehr gute Leitlinie, muss man sagen, für die Therapie oder Diagnostik und Therapie der Tuberkulose beim Erwachsenen. Die kann man wirklich gut, da kann man gut nachlesen. Die ist auch in der Leitlinien-App, in der Leila-App vertreten. Es sind aber immer, so wie du schon sagst, es sind immer eigentlich die gleichen Medikamente. Das sind auch faszinierenderweise sind das die gleichen Medikamente, die wir seit 50 Jahren geben. Da hat sich bislang zumindest nicht so viel getan in der Therapie. Und es sind wirklich diese Kombinationen. Man sollte die nicht einzeln voneinander geben, weil dann eben die Resistenzentwicklung deutlich erhöht ist. Und es gibt gute Strategien, wenn man jetzt eine Unverträglichkeit und eine Resistenz auf eines dieser Medikamente hat, gibt es gute Strategien, die man eben auch in der Leitlinie nachlesen kann. Die Therapie dann ist allerdings wirklich Tuberkulosezentren oder Personen, die häufiger eine Tuberkulose behandeln, vorbehalten oder sollte zumindest mit denen abgesprochen sein, weil dann kann sich die Therapie teilweise verlängern. Und wenn es Resistenzen auf mehrere Medikamente gibt, wie zum Beispiel Isoniazid und Rifampicin, ist es per Definition eigentlich auch schon eine multiresistente Tuberkulose und die wird derzeit komplett anders behandelt.
Okay. Wie häufig, um das ein bisschen einzuordnen, wie häufig sind denn Resistenzen überhaupt? Also wie viele, kann man das sagen, prozentual der wirklich Erkrankten? Wie viele haben dann im Verlauf irgendwie eine Antibiotikaresistenz?
Also man muss sagen, dass sich eigentlich nicht unter der Therapie unbedingt eine Resistenz entwickelt. Mhm. Die Resistenzen entwickeln sich eher, wenn die Therapien nicht suffizient eingenommen wurden oder nicht lang genug eingenommen wurden oder abgebrochen wurden. Mhm. Oder wenn man sich primär mit einer resistenten Tuberkulose, also mit resistenten Mykobakterien, ansteckt. Wir haben da eigentlich weiter fallende Zahlen. Wir haben relativ wenige multiresistente Tuberkulosen. Allerdings muss man sagen, seit dem Ukraine-Krieg hat es wieder zugenommen. Denn in der Ukraine sind 30% ungefähr aller Tuberkulosen MDR, also Multidrug-Resistant-Tuberkulosen. Mhm. Und gerade da haben wir jetzt eine doch leicht zunehmende Zahl an resistenten Tuberkulosen.
Okay. Die beste Erkrankung ist natürlich die, die ich eigentlich gar nicht bekomme, sozusagen. Das heißt, kann man irgendwie präventiv tätig werden? Gibt es vielleicht sogar Impfstoffe oder ist da was in der Entwicklung? Was kannst du darüber noch erzählen?
Genau, also es gibt seit langem und in anderen Ländern auch deutlich verbreitet eine Impfung gegen Tuberkulose. Die ist aber nicht für Niedriginzidenzländer wie jetzt Deutschland empfohlen. Weil die Impfung muss man früh geben, also meistens noch vor dem zweiten Lebensjahr, also noch bevor der Körper in Kontakt mit dem Mycobakterium Tuberkulosis kommt. Die Impfung hat keine richtig gute Wirksamkeit allgemein gegen die Entwicklung einer Tuberkulose. Allerdings verhindert sie wirklich bei den kleinen Kindern schwerste Verläufe, also Septikämien oder Meningitisfälle an Tuberkulose, kann sie bei kleinen Kindern verhindern. Wie gesagt, die gibt es noch in vielen Ländern, eher in Hochprävalenzländern, auch eher in Afrika, aber nicht mehr, seit 86, glaube ich, nicht mehr in Deutschland. Es sind aber gerade sowohl in der medikamentösen Therapie als auch in der Prävention tut sich für die Tuberkulose gerade einiges. Es sind neue Medikamente in der Pipeline, stehen teilweise kurz vor der Zulassung, und so ist es auch mit einer Impfung. Und da gibt es auch einen ziemlich guten Impfkandidaten, der bereits in einer Phase 3-Studie ist und in Südafrika gerade getestet wird.
Okay, also Stand Herbst 2024, ne? Genau. Zum Zeitpunkt, wie wir jetzt sprechen. Das heißt, wenn man sich den Podcast vielleicht in 3 Jahren anhört, ist der auch schon zugelassen und auf dem Markt.
Da könnte hoffentlich noch einiges sich in der Tuberkulose-Therapie tun.
Carla, vielen Dank erstmal für diesen super Überblick. Fand ich total spannend. Und ja, wir haben gesprochen, wie gesagt, so ein bisschen über die Epidemiologie der Erkrankung, haben uns ausführlich über die Diagnostik unterhalten, auch den Stellenwert, auch dass es wichtig ist, da eine differenzierte Diagnostik zu machen. Wir haben uns mit der Therapie beschäftigt und schlussendlich auch noch Themen wie die Impfung angerissen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie du schon sagtest, die Infektionserkrankung mit der weltweit höchsten Sterblichkeit. Insofern ist es, denke ich, ein absolut klinisch relevantes Thema und passt super in den Podcast. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn wir zu einem anderen, auch gerne infektiologischen Thema nochmal sprechen könnten. Und an alle da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.